Bevor wir auf ihr Christen alle singen, wollen wir gemeinsam Johannes 8, Vers 12 lesen, also gemeinsam sie hören und ich lese. Ein sehr bekanntes Ich-Bin-Wort, eins der Ich-Bin-Worte, die wir nur im Johannesevangelium finden. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir beten. Ja, Vater, in der Welt wird's dunkler. Es war schon seit den Tagen des Sündenfalls immer dunkel und Finsternis bedeckt die Welt. Aber du hast in deinem Sohn das Licht gebracht, das Licht aufleuchten lassen, und du hast in unseren Herzen das Licht des Evangeliums im Angesicht Christi aufleuchten lassen. Du hast gesprochen, es werde Licht und es wurde Licht, auch bei uns ganz persönlich. Und wir danken dir, dass wir zum Licht gehören dürfen, soweit wir Jesusleute sind, dass wir Licht bekommen haben und das Licht erkannt haben in deinem Licht. Und um recht zu sehen, brauchen wir dein Licht, um durchzublicken, auch in der Wirrnis unserer Zeit, dass wir unseren Weg klar erkennen, dass wir das Ziel, dich selber, Herr Jesus, vor Augen haben. Und so danken wir dir auch für diese Stunde, dass es eine Lichtstunde wird durch die Wirkung deines Wortes und deines Geistes, dass du Licht gibst, dass wir das Licht aushalten, dass wir uns dem Licht stellen, dass das Licht werden kann, was noch finster in uns ist, und dass wir dem nicht ausweichen. Und nun segne auch unseren Bruder, danke für seinen Dienst mit seiner Frau zusammen, weißt auch um alles, was drumherum ist, auch an Beschwernissen. Danke für die Gnade, die du gibst. Danke, dass deine Gnade in Schwachheit vollendet wird. Und so preisen und loben wir dich, rühmen deinen Namen. Dir gebührt alle Ehre. Amen.
Der Johann Rist war ein vom Kaiser gekrönter Dichter. Den Dichterkranz hat er verliehen bekommen. Ein ganz anerkannter Mann, hat auch einen Dichterbund gegründet. Und das alles mitten in der schrecklichen Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Die feindlichen Truppen sind über Hamburg gezogen. Er war Pfarrer von Wedel, Stadtteil von Hamburg, und haben alles vernichtet. Johann Rist hat ganz früh die Not der seelischen Krankheiten erkannt und hat sich ganz besonders für die depressiven Leute eingesetzt. Und er hat gewusst, dass Gott für jede Krankheit ein Kräutlein wachsen lässt, und hat in seinem Garten all diese Heilpflanzen angeboten. Alles zerstört. Reagenzgläser, alles. Die Apotheke des Hauses verwüstet. In grausamster Weise, aber er hat gewusst, dass das Königreich von Jesus besteht. Jesus ist der König, auch wenn Menschen noch so sehr wüten. Und das ist in unseren Tagen vergessen, denn sein Lied hat ja eigentlich angefangen auf ihr Reichsgenossen. Aber das darf man heute nicht mehr sagen wegen Reichsbürgern. Ich kenne keinen Reichsbürger in dieser Welt, ich kenne das nur aus der Zeitung. Wir sind Bürger des Reiches Gottes, jeder von uns ist ein Reichsbürger. Denn das Reich Gottes, das ist ja viel älter als alle Herrschaften dieser Welt, als die Assyrer und Römer und Griechen und als das Römische Reich deutscher Nation und Kaiserreich und Hitlerreich und Stalinreich und alles. Das waren kurze Reiche dieser Welt, das immer kopiert von den Menschen, aber das Königtum Gottes steht fest. Lesen Sie mal in den Psalmen. Heute Abend kriegen wir es natürlich nochmal in der Bibelstunde des Norbert Rose. Die herrliche Pracht seines Königtums. Und der Herr herrscht, auch wenn Menschen wüten. Und erst recht im Chaos dieser Welt erfahren sie, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Wie in den Seligpreisungen, das Himmelreich ist da. Es ist ganz schlimm, wie in unserer Zeit selbst die christlichen Begriffe zerstört werden und von diesen Dingen weggenommen wird. Man kann das so machen auf ihr Christen alle. Aber das Herrlichste unseres Lebens ist, dass wir Bürger des Reiches Gottes sind und hineingenommen sind in die Königsherrschaft Gottes. Und das dann so schön im anderen Lied, das wir gesungen haben. Freut euch doch, weil Jesus siegt. Sein wird die ganze Welt des Satans Reich da niederliegt, weil Christus ihn hat gefällt. Das ist alles nur von ganz, ganz kurzer Dauer. was heute in unseren Zeiten als neue Werte gerühmt werden, die Gottlosigkeit, die mit Riesenschritten in unserem Land vorwärts schreitet in Europa, die Werte Europas, die man schützen muss, das ist Abtreibung und dann diese queere Lebensart. Wir richten uns nach der Bibel und sind Bürger vom Reich Gottes. Und Jesus ist unser Herr und dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Und das ist ein anderes Reich. Es wird einmal Jesus sein Reich aufrichten. Wenn er wiederkommt über diese Welt, wenn all das zerfällt im Staub dieser Welt, wird er sein neues Königreich aufrichten. Und wir freuen uns auf diesen Tag der Welterlösung. Jetzt ist es immer so erbärmlich, dass man so wenig sieht von der Königsherrschaft Gottes. Aber ich bin so froh, wenn man auf den schönen Blick kommt, auf die Lahö kommt. Jetzt sind wir es gerade noch auf die Lahö kommt.
Was aber gerade noch den Bogen.
Ja, wenn man auf die Lahö kommt, dass man etwas erlebt von der Gegenwart des Reiches Gottes. Dass man hier unter seinem Wort erlebt die herrliche Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und diese mutmachenden Blicke auch in eine verwirrte Zeit, durch die wir gehen. Es ist nämlich so, sie kommen alle oft aus Gemeinden, wo sie sagen, bei uns wird gar nicht mehr von Jesus geredet, man erfährt gar nichts von seiner Macht. Und ganz wunderbar, wenn sie sich heute wieder dort sagen, ich will dorthin, wo ich eine Stärkung in meinem Glauben bekomme und ich bin so glücklich, dass es diese Lahö gibt und dass wir hier immer wieder zur Quelle geführt werden und dass Christus uns groß vor die Augen gemalt wird in einer verwirrten Zeit. Dann hat man wieder Orientierung, dann ist die Kompassnadel wieder ausgerichtet und wir wissen, wohin wir gehen. Und Sie müssen auch gucken, dass Sie zu Hause, wo Sie sind, Anschluss haben an eine Gruppe von lebendigen Christen, wo Sie wirklich Gemeinschaft haben mit Christus und auch Gebetsgemeinschaft haben. Und ich wünsche, dass Sie jeden Tag anfangen mit dem Wort Gottes. Anders hat es ja gar keinen Sinn. Die Zeitung können Sie abbestellen, steht jeden Tag sowieso das Gleiche drin. Und die Fernsehnachrichten können Sie auslassen. Aber Sie brauchen diese Zielrichtung für die kurze Zeit unseres Lebens. Und die Ewigkeit liegt vor uns. Und das ist schön, dass wir in diesen Tagen etwas erfahren dürfen. Herr, lass leuchten dein Antlitz. Dieses Gotteslicht, das uns umgibt und das einen Frieden gibt, das noch viel mehr als das Sonnenlicht. Bevor Gott die Sonne und den Mond geschaffen hat, hat er das Licht geschaffen, dass das Licht sich trennt von der Finsternis. Und wir wissen durch Christus und durch sein Wort so klar, was ist Finsternis in dieser Welt und was ist Finsternis in unserem Leben und das Licht. In deinem Licht sehen wir das Licht. Das ist so wunderbar. Und ich will heute Morgen eigentlich nur von dem sprechen, dass Christus in der Welt herrschen will, in der Welt. Und viele in der Welt wollen nichts wissen von Christus. Ich weiß gar nicht, wie viele es an ihrem Ort sind, die wirklich gläubige Christen sind, die Christus gehören, die ihm mit Ernst nachfolgen. Es sind oft ganz, ganz kleine Kreise. Aber es waren immer ganz wenig Christen, die hat es getrieben, von der Jesusherrschaft und seinem Erlösungswerk den Menschen zu sagen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes sitzen. Das treibt uns ja um. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie heute Menschen leben, die nicht wissen, was kommt nach dem Tod, die nicht wissen, wer Christus ist, die sich an Weihnachten begnügen mit Tannenzweigen und mit Gebäck, vielleicht ein Glas Sekt noch. Wenn das alles ist an Weihnachten, das sie haben, sie kennen nicht einen persönlichen Heiland. Und sie haben keinen Frieden mit Gott, sie haben diesen freien Blick nicht auf die Ewigkeit. Und da waren es immer wieder einzelne Menschen, die gesagt haben, wir müssen das sagen in den Ländern, wo das nicht bekannt ist. Das müssen wir auch hier in unseren Ländern sagen. Evangelisation ist heute so dringend wie noch nie, wo der Abfall von Gott so groß ist, auch in der Christenheit. Evangelisation ist nicht bloß für Fernstehende, sondern ganz besonders wichtig auch in den christlichen Gemeinden, wo man Christus nicht mehr kennt, den Heiland. Ich weiß nicht, ist es die Hälfte oder ist es drei Viertel der Theologen der Landeskirchen, die keine persönliche Beziehung zu Christus haben, die gar nicht wissen, die meinen, das sei ein theologischer Begriff, die ihn nicht persönlich kennen als Heiland, dem man sich anvertrauen kann, der da ist in unseren Schwachheiten und Nöten, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist interessant, diese Menschen, die hinausgezogen sind in diese Welt, das war ja erst in den letzten 300 Jahren eigentlich, gibt es Weltmissionen. Die Christenheit hat sich lange Zeit drauf verlassen und gesagt, ach, das kann ja Gott selber tun, wenn er es will. Als Justinian von Wiltz auf dem Reichstag, das war am Ende des 17. Jahrhunderts, auf dem Reichstag eine Petition verlesen ließ, man müsse Mission treiben, damit den Heidenvölkern von Jesus gesagt wird. Da hat die Theologische Fakultät von Gießen ein Gutachten dazu erstellt und gesagt, nein, Mission sei gegen den Willen von Jesus. Weil er würde es ja selber tun, aber wir sollten das nicht tun, wir sollten die Finger davon lassen. Dann ist Justinian von Wiltz als Einzelner hinausgezogen nach Suriname und ist dort irgendwo unbekommen. Er hat keine Freunde gefunden, die ihn unterstützt haben. Und dann begann es erst bei Zinzendorf, bei Franke, in Halle, dass dort Menschen waren, die gesagt haben, doch müssen Leute aussenden. Und das waren einzelne Leute. Und die ganze Macht damals stand gegen sie. Die Handelsgesellschaften, die Kaufleute waren schon lange in den Wäldern, in den Ländern unterwegs. Es waren Leute wie der Johannes Griever, der hat gesagt, ein Prediger in Magdeburg, die Kaufleute, die lassen wir die Welt reisen, aber warum schicken wir keine Boten des Evangeliums in die dunkle Heidenwelt hinaus? Und das waren einzelne, alle Widerstände waren da. Der erste Missionar Morrison in China, der durfte nur auf dem Botschaftsgelände durfte der sein. Er durfte nicht mit den Chinesen in Verbindung, aber die sind hinaus und haben gesagt, wir müssen das sagen. Nicht, weil sie dafür Lust gehabt haben, sondern weil der Befehl eindeutig war. Matthäus 28, geht hin in alle Welt. Und das Licht muss in die Finsternis dieser Welt hineingetragen werden. Das ist für uns ganz wichtig, wenn wir wieder heimkommen, dass wir das einmal wieder lernen an den Beispielen der Mission. Es waren immer Einzelne, es waren schwache Leute. Es war nie eine Kirche, die dahinter stand. Auch nicht eine Baptistenkirche, auch nicht eine Freikirche. Meist die Mehrheit der Christen hatte immer Bedenken und fanden Haar in der Suppe. Er hat gesagt, aber so kann man doch nicht Mission treiben. In der Evangelisation ist genauso. Und deshalb ist es gut, wenn das freie Freundeskreise sind, auch bei Ihnen, wo Sie sagen, ich unterstütze das. Wenn ich weiß, da ist einer, der in der dunklen Nacht unserer Welt den Mund auftut und von Jesus redet. Und darum hat Mission nie etwas zu tun mit der Mitgliederwerbung der Kirchen. Um das geht's doch gar nicht. Auch Evangelisation will das. Und dass Menschen Jesus kennenlernen, das Licht erleben, dass es hell wird in ihrem Leben und in ihrem Leben sich Licht und Finsternis scheidet und sie ausbrechen aus der Dunkelheit ihres Lebens. Und das ist eigentlich in jeder Biografie in der Mission interessant. Die unbegabte Frau, die Gladys Elbert, hat keine Mission, es gewagt, die Frau auszusenden. Es war ein ganz kleines Persönchen und hat nicht mal einen Volksschulabschluss gehabt. Aber es war die Frau, die nachher sogar 3 Filme bekommen hat. Und überall die Gladys Elbert, die eine unbegabte Frau, die nach China ging. Auf eigene Faust ist sie mit der transsibirischen Eisenbahn ausgereist, um nach China zu kommen. Und das sind, wo sie hinschauen, immer so Leute gewesen wie du und ich, ganz schwache Leute. Und sie haben gesagt, aber ich muss es tun. Peter Cameron Scott war ein junger Mann und er wollte seinen Bruder, der in der Mission in Kongo war, besuchen. Das waren damals die ersten Missionare dort. Und als er ankam, hat er nur noch den Sarg zimmern können für seinen Bruder, der gestorben war. Das hat ihn erschüttert. Und er ging wieder zurück nach London und ging in die Westminster Abbey und stand dort am Grab von Livingston und da ist eine Platte eingelassen und da stand drauf, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht von diesem Hause, die will ich auch herführen. Das Wort von Jesus, dem guten Hirten. Und das hat ihn getroffen. Ich muss hinausgehen. Ich muss, weil es Jesus will. Keiner hat Spaß dabei gehabt. Das war ein ganz entbehrungsreiches Leben und er hat 16 Leute um sich geschart und sie sind damals nach Ostafrika hinausgegangen. Der Konsul hat ihnen verboten, das Evangelium zu predigen. Wissen Sie das? Der Konsul hat es ihnen verboten. Nach 14 Monaten waren nur noch ein paar übrig von den 14. Peter Cameron Scott ist selber umgekommen gewesen, gebrannt, das Evangelium zu predigen. Und das ist heute die riesige Afrika-Inlandkirche mit vielen Millionen gläubiger Jesusleute in Kenia. Weil Jesus der Herr ist, erwacht über sein Zeugnis und kein Zeugnis von ihm ist vergeblich. Und das wissen wir, wir brauchen keine Kirchenautorität für unseren Dienst, wir brauchen keinen Titel und keine Ehre, sondern das ist in diesen Weihnachtstagen ganz wichtig, was wir von diesem großen Wunder reden. Jesus kam in unser sündiges Fleisch, aber er war sündlos. Er wurde das Opfer für meine Sünden und durch sein Opfer sind wir wirklich mit Gott versöhnt. Meine Schuld ist gesühnt und der Himmel steht offen. Wir haben Frieden mit Gott. Cameron Scott hat in sein Tagebuch damals vor seinem Tod noch hineingeschrieben, können wir den Menschen, die in der Finsternis sind, das Licht des Lebens vorenthalten? Das ist das schlimmste Verbrechen der Christen. Das ist nur intern hinter Mauern verkünden und nicht der Welt und dann in einer Sprache, wie es oft die anderen gar nicht verstehen können. Sie können es unter ihren Freunden sagen, weißt du, du brauchst Jesus. Ohne Jesus bin ich verloren. Ganz schlicht. Ich sage immer wieder, gebt kein Tonband weiter und auch kein Buch, sondern sagt das mit euren schlichten Worten, euren Enkeln. Das wird ihnen ganz wichtig sein, schon wenn sie gestorben sind. Was sie ihnen von Jesus weitergesagt haben, das ist so wichtig. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, nicht bloß der Kirchenmauern. Und darum mein erster Punkt, was ich sagen will, was ist die Kraft der Weltmission? Was ist die Kraft der Weltmission? Das ist ja heute eine große Verunsicherung. Darf man das überhaupt noch sagen? Ich rechne damit, dass auch bald man nicht mehr sagen darf, dass Jesus allein das Heil der Welt ist, wenn man sagt, das ist diskriminierend für die anderen Religionen. Ja, das, was Jesus sagt und was uns die Bibel sagt, ist diskriminierend für alle anderen Religionen. Führen die nicht auch zum Glück und sind die nicht auch glücklich und zufrieden? Nein, das ist nicht der Fall. Sie sind Finsternis. Der Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 20, alles, was den Heiden, was die Heiden opfern, opfern sie den Dämonen. Das ist jetzt gerade so eindrücklich, wie unsere Kulturstaatsministerin nach Nigeria die alten Bronzefiguren des Benin-Reiches überbringt. Sie haben das vielleicht auch gesehen, die Bilder. Diese schrecklichen Fratzen, das sind die Geister, die Götter der Heidenwelt gewesen. Und Sie wissen es aus vielen Berichten, wie der Geisterkult die Menschen unsagbar quält. Man kann überhaupt nicht sagen und sich vorstellen, was der Geisterkult an Schrecklichem für die Menschen bedeutet hat. Mich hat es immer wieder interessiert, wenn ich in diesen Ländern war, ob in Papua-Neuguinea oder in Paraguay oder wo, das war Indianer, wie sie gesagt, wir hatten für Gott nur die scheußlichsten Namen. Wir hatten nie Gott als etwas Schönes, als die Liebe erkannt. Das ist nur in der Offenbarung von Jesus Christus dann. Das müssen Sie wissen, dass das Heidentum wahnsinnig brutal ist. Wahnsinnig brutal. Da gibt's keine Liebe, da gibt's keine Versöhnung. Da herrscht die Rache, dass man das büßen muss und rächen muss. Die Blutrache, die dann herrscht, die Grausamkeit, die dort herrscht. Der Buddhismus zum Beispiel, da ist der Mensch nur eine vergängliche Entscheidung und das Ziel auf das ist das Nirvana, das Nichts. Da gibt's keine Gottesbegegnung. Der Konfuzius weiß überhaupt nichts von Gott. Und darum ist das die Offenbarung, die in Jesus geschehen ist, so etwas Großes. Auch im Sozialismus von China und von Nordkorea gibt's keinen Frieden für die Seele und keine Hoffnung. Da bleibt das Dunkle, auf das ich zuwandere. Auch in unserem Materialismus gibt's doch keine Hoffnung für die Menschen und keine Versöhnung. Es herrscht die Finsternis und die Dunkelheit da. Und darum ist das Evangelium für uns so wichtig. Die Kraft der Mission ist, dass sie von Jesus redet. Ist auch für uns ganz wichtig in unseren Kirchen, wo oft viele Themen behandelt werden. Das Wort von Jesus. Sie wissen, in Ihrer Krankenzeit oder nach der OP war es immer, ich bin Ihnen ein Wort von Jesus gesagt. Die einzige Lichtpunkt Ihrer Hoffnung. Der Friede unserer Seele hängt an Jesus. Keiner wie er. Und das ist die Erfüllung meines Glaubens. Und der Name Jesus und all das ist so da. Ludwig Hofacher, der große Erweckungsprediger, hat ja immer gesagt, das zieht die Menschen, Jesus. Man muss Jesus verkündigen. Und das war Billy Grahams ganz große Gabe. Es war immer eindrucksvoll. Selbst in den größten Versammlungen, 10 Minuten vor Schluss hat er schon das Podium geräumt. Er wollte keine Menschenverehrung. Aber von Jesus geredet und so eindeutig, dass andere gesagt haben, wir haben da auch gepredigt. Aber es war so schlicht. Und das müssen Sie wissen, was Sie von Jesus reden, das zieht die Menschen. Nichts anderes zieht die Menschen. Das Größte, was die christlichen Kirchen haben, ist nicht die Musik. Sind auch nicht die Redekünste, sind auch nicht die Theologen, sind auch nicht ihre Philosophien und Theologien, sondern Jesus. Was wir von Jesus haben, die Bibel und Jesus, das zieht die Menschen. Und in der ganzen Weltmission können Sie wissen, dass die Menschen nur deshalb Christen geworden sind, weil sie das entdeckt haben. Ich habe das oft erlebt, wenn die Leute erzählt haben, ich fragte sie, du warst ein buddhistischer Mönch? Ja, ich bin rumgelaufen mit der gelben Kutte. Hat dann 3 Myanmar in Burma, haben mir so Freunde gesagt, die nannten sich Myanmar Inland Mission. Ja, ihr wart buddhistische Mönche, was hat euch denn gezogen? Sagt er, die Gottesdienste haben uns nicht interessiert, die Christen, ach, die haben wir verachtet, das sind doch Heuchler. Und dann, ja, was hat euch denn gezogen? Als wir zum ersten Mal von Jesus hörten. Und dann hat ein Brennen in unserer Seele angefangen. Und das möchte ich Ihnen einfach mitgeben in diesen Weihnachtstagen, wenn wir von Jesus reden. Reden Sie von Jesus. Und das ist ganz besonders wichtig in unseren Traditionsgemeinden, die so erstarrt sind, dass wir von Jesus reden und ihnen das sagen, wer Jesus ist. Dein ewiges Heil. Ohne Jesus kein Heil. Und es gibt überhaupt keine Religion in dieser Welt, die dir nur einen Bruchteil davon geben kann, von dem, was dir Jesus gibt. Was denn? Kein Opfer, das du bringen kannst, keine Weltanschauung, keine Vernunft. Zwar lang im Rationalismus, unsere Vernunft ist das Licht der Welt. Ach Quatsch, unsere Vernunft ist korrupt. Die hängt allen möglichen Weltanschauungen nach. Die Weisheit der Philosophen kann doch nichts bringen, bringt doch kein Licht als den Widerspruch der Menschen und kann uns nicht erklären, wohin es geht. Aber dass Jesus uns Frieden gibt und dann die herrlichen Lieder. Also ich meine immer wieder, das ist nicht eine Frage unseres Alters, sondern eine Frage der Gabe, ob man die noch erkennt. Wissen Sie, wir brauchen kein Gesäusel für unsere Gefühle in den Liedern, sondern Jesus, meine Freude. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Oder Johann Sebastian Bach. Dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und endlich Frieden bringen. Jesus ist der Welterlöser. Und das haben die Leute heute vergessen. Wir sind Leute in der Finsternis. Wir werden in diesen Tagen noch drüber nachdenken, wo das alles bei uns dargestellt wird. In der Finsternis sind wir, aber wir wissen es nicht einmal, dass all die Leute, die das heute so groß propagieren, die Finsternis um uns her, die merken es gar nicht, dass sie in der Finsternis sind. Nur wer Jesus hat, hat das Leben und sagt, ich will mit niemand mehr tauschen. Und selbst die verfolgten Christen sind die glücklichsten und sagen, wir können das noch weitergeben. Und was haben die alles erlebt, diese Missionsboten, die hinausgezogen sind, dass Jesus sich erwiesen hat. Es ist ein langer Weg gewesen. Ich traf auf Bali einen Missionar, einen Amerikaner, der zu den ersten von der Chicago-Bibelklasse gehörte, wo einst auch die Auka-Missionare dazugehörten. Das ist schon ein alter Jahrgang gewesen. Das ist ein großer Teil dieser Klasse in die Weltmission gegangen. Der ist nach Bali 40 Jahre und keine Frucht gesehen. Ja, was ist das? Aber er war Ehrenbürger von dem Moslemstaat Indonesien. Sie haben ihn wertgeschätzt. Aber seine Botschaft war so eindeutig. Im Bali Beach Hotel hat er Gottesdienst gegangen. 5 Leute waren dabei, alles Europäer oder Amerikaner. Und dann kam die Erweckung. Und Sie wissen, dass Jesus der Sieger ist. Es braucht manchmal lang. Er will unsere Treue und unseren Glauben prüfen, ob wir wirklich auf ihn trauen. Und das sind die Verheißungen Gottes, die sich erfüllen, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Und das ist so wunderbar. Was haben diese Missionsboten auch erlebt in der Finsternis der Heidenwelt? Ludwig Nommensen, ach, schon als Bub, in Nordstrand die Schmoor, da oben bei der Halikoge, da ist ein Fuhrwerk über seine Beine gefahren und der Arzt sagt, er kann nie mehr laufen. Und er hat gesagt, aber Heiland, wenn du willst, dass ich zu den Heiden gehe, dann kannst du es machen, dass ich wieder laufen kann. Und Gott hat es Wunder getan. Und dann haben diese Kopfjäger, der Dayak, wie er da draußen war, haben sie gesagt, du bist unbeliebt hier und nicht willkommen geheißen. Und dann ging er zu dem großen Zauberfest. 10.000 Dayaks, Kopfjäger, die alle die Gedörrköpfe am Gürtel trugen, haben gesagt, heute muss der weise Mann sterben. Er ist als Einzelner hinein, sagt, das ist die Stimme Satans und nicht die Stimme Gottes. Und die Lanzen sind heruntergegangen. Sie dürfen das wissen. Sie dürfen Zeuge Jesu sein. Und sie brauchen gar keinen Erfolg zu haben. Sie wissen, dass das Wort von Jesus nie leer zurückkommt, sondern dass Frucht schafft. Und da brauchen wir keine Erfolge sehen in dieser Welt. Aber die Macht der Finsternis wird überwunden durch das Jesuszeugnis seiner Leute. Und das ist so groß, die Lebenskräfte des Evangeliums. Was sind denn die Lebenskräfte? Ohne das Evangelium von Jesus gäbe es keine Menschenrechte. Die Muslimstaaten haben bis heute die Menschenrechte noch nicht anerkannt. In der Konferenz von Kairo, klicken Sie mal in Google, 95 Konferenz von Kairo, haben sie gesagt, für uns gilt die Scharia. Und sie wissen, was die Scharia ist. Aber nicht die Menschenrechte. Mit all den Wohltaten für die Menschen. Dann Humanität. Dann Liebe, Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Gnade. Das sind alles ganz große Werte, die sogar Nebenprodukte des Evangeliums der Ausbreitung waren. Was waren unsere germanischen Vorfahren für grausame Kämpfer des Wodan, bis das Evangelium sie verändert hat? Unsere Universitäten, unsere Schulen, unsere Hospitäler sind eine Frucht des Christentums. Aber das wissen die Leute heute gar nicht mehr. Wir müssen ins Licht von Jesus treten. Er will uns erneuern. Vor vielen Jahren, als ich dort an der Grenze nach Nordkorea unsere Mitarbeiter besucht hatte, wir hatten in Yenshi, das ist 50 Kilometer von der nordkoreanischen Grenze entfernt, 10 Mitarbeiter an einer Universität über viele Jahre hinweg in China, im sozialistischen China, 160 wiedergeborene Professoren. Sie dürfen kein Wort von Christus reden, aber unter vier Augen ist doch viel geredet worden. 80% der Studenten kamen zum Glauben. Und dort kam ein Flüchtling aus Nordkorea, und den habe ich gerade noch getroffen. Der kam dorthin, das ist ganz schwierig, wie man aus Nordkorea ausbrechen kann. Seine Frau und sein Sohn waren verhungert, und er hat dort die Christen kennengelernt, der Mensa, und die haben ihm von Jesus erzählt. In dieser Universität, Yanbian University. Und dann ist er Christ geworden. Und wie ich dort war, sagten sie, der will morgen wieder über die Grenze hinüber nach Nordkorea. Das heißt, das geht doch nicht. Die werden ihn doch abschießen. Und wenn sie ihn fangen, dann ist er ein Kind des Todes. Da gibt es keine Barmherzigkeit in Nordkorea. Ich habe mit ihm gesprochen und er sagte, ich muss diese Botschaft von Jesus, muss ich meinen Freunden sagen. Und wenn ich umkomme, das ist nicht wichtig. Aber ich muss alles tun, um diese Botschaft weiterzusagen. Das passiert in der Heidenwelt. Und das ist so wichtig, dass wir als Christen wieder etwas begreifen. Ich muss von Jesus reden, nicht über die Christlichkeit, auch nicht über das Christentum, auch nicht über die christlichen Werte, sondern über Jesus, über das, was er in meinem Leben gut getan hat. Und Jesus hat gesagt, wir müssen nur Zeugnis geben. Das heißt, erzählen, was ich erlebt habe in meinem Leben durch Jesus. Erzähl das Ganze, ich habe das erlebt. Und dann sie sagen, ich bin ein sündiger, fehlsamer Mensch, aber Jesus hat mich geheiligt. Und ich habe eine Hoffnung, ich habe das alles nicht verdient. Lauter Gnade, unverdiente Gnade. Jetzt kommt ein zweiter Punkt. Das Heil der Welt, das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Es gibt heute keine Nation mehr auf der Welt, wo es keine Christengemeinde gibt. Leider nur kleine Christengemeinden, aber scheinen als Lichter in der Nacht. Bekennende Christen, die schenken sich zu Weihnachten nichts, aber sie gehen auf die Straßen und Plätze und singen die herrlichen Jesuslieder. Welch ein Freund ist unser Jesus, weltweit und all die schönen Lieder. Vor den Heiden und erzählen, wer Jesus ist, der in diese Welt gekommen ist, das Licht der Welt. Und nun wissen Sie und müssen Sie wissen, dass noch nie in der Welt ein Missionar willkommen geheißen wurde. Auch wenn wir Evangelisation machen, geht schon in den Gemeinden los mit allen Widerständen, so kann man doch heute nicht mehr und so. Ihr kennt das ja. Weil der Teufel will nicht, dass evangelisiert wird. Und er will das nicht, dass die Botschaft von Jesus verbreitet. Die Finsternis sperrt sich gegen das Licht. Im Johannesevangelium steht da viel drin. Die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Sie wollen das Licht nehmen. Warum denn? Weil das Licht deckt erst auf die Finsternis in unserem Leben. Sie merken es erst da. Wie wenn Sie nachts laufen und sehen unter einer hellen Straßenlampe und dann sehen Sie plötzlich, ich habe ja ganz schmutzige Schuhe. Sie sehen den Dreck Ihres Lebens aus dem Licht von Gottes Gegenwart und seinem Leuchten. Und darum ist es so schwer gewesen, und das ist auch für Ihr Leben wichtig, dass in dem Augenblick, wo Sie Zeuge von Jesus sein wollen, alle Widerstände toben und gegen Sie aufbrechen. Das ist auch oft schon, wenn einer sich bekehrt bei einer Evangelisation. Am nächsten Morgen geht es los mit Spott und mit Verachtung. In der Hölle ist Großalarm. Nichts fürchtet der Teufel mehr als das Licht von Jesus. Aber nochmal, es sind nicht die Menschen. Die Menschen sind ganz schwach und klein, wie wir und du und ich. Wir sind ganz schwach. Aber Jesus ist so stark, er ist der Herr der Welt, er ist der König. Und er segnet den geringen und armen Dienst seiner Knechte, die ihn lieb haben. Und das ist immer so. Auch in unseren Tagen freue ich mich immer wieder, wie das sichtbar wird, auf einmal, wie Jesus sich dazu bekennt. Wir haben ja alle mitgelitten, auch wie es Olaf Latzel ging mit seinem Wort, wo er doch so viel Klares gesagt hat, was vom Wort Gottes her eindeutig richtig ist. Und ich freue mich immer, wie viel nur an dem Beispiel gemerkt haben, wo das Licht herkommt und wie der Herr ihn beschirmt hat. Bis heute ist ja der Prozess immer noch nicht abgeschlossen. Er geht sicher bis vor das Bundesverfassungsgericht, ob man das heute noch sagen darf, was er gesagt hat. Nachdem sein Auto verkratzt wird und seine ganze Kirchenfassade besprüht wurde. Nein, nachdem er alle Lästerungen ausgesetzt war, sogar einer der Pfarrerschaft, die im Ornat gegen ihn protestiert haben in Bremen. Aber Jesus ist stärker und das Zeugnis von ihm ist größer. Es macht ihnen Mut und das soll es auch nur machen. Wir wollen keine Menschenverherrlichung treiben, sondern wir wollen wissen, dass der Herr sich zum Zeugnis seiner Leute bekennt. Als der Paulus auf seiner ersten Missionsreise nach Zypern kam und er wollte mit dem Landpfleger reden und ihm das Evangelium bringen, wissen Sie, was passiert ist? Da war der Zauberer Elimas. Der Paulus hatte die Vollmacht, die wir nicht haben. Er hat gesagt, du wirst blind sein. Zeichen deiner Finsternis. Auch für uns ganz wichtig, dass auch die, die gegen das Evangelium kämpfen und gegen die Klarheit des Evangeliums und gegen Eindeutigkeit, die jedes Kind schon verstehen kann, was der gute Hirte ist. Und Kinder oft besser als die großen Denker mit 4 Doktorgraden. Dass wir wissen können, das ist der Herr, der seine Mission dennoch segnet, auch wenn der Widerstand entgegenbricht und entgegensteht. Wie ist das von den Finsternismächten, wird da gesprochen, in der Feindschaft? Ganz besonders schlimm ist es, dass heute natürlich die Mission bekämpft wird von den Anthropologen. Und die Anthropologen sagen, der Mensch, so wie er früher war, so ist er ganz wunderbar im Heidentum gewesen. Denken Sie nur in Afrika, das schreckliche Übel der Beschneidung der Frauen. Das Allergrässlichste. Wir hatten eine Hebamme in Ostafrika, im Somaliland, die hat gesagt, schwangere Frauen, die oft nur noch mit Dornen ihre Weiblichkeiten zusammenhalten können, ein unvorstellbares Leiden. Warum plagt das Heidentum die Menschen so? Etwas völlig Unsinniges. Im südlichen Afrika haben wir es erlebt, in Malawi und anderen Ländern, da herrscht die Onkelkultur. Und ein Mädchen, ich will das hier einmal sagen, weil es in unserer Welt totgeschwiegen, ein Mädchen mit 13 Jahren muss vom Onkel initiiert werden. Und ab da darf es nie mehr Nein sagen, wenn ein Mann es will. Und das ist das ganz große Übel auch der großen Ausbreitung von AIDS. In den Schulzimmern sind alle Verhütungsmittel da, aber die Kinder wollen das gar nicht. Sie wollen mit und ein Mann, wenn er auswärts ist, auch die Pastoren schlafen mit einer anderen Frau. Völlig normal dort. In Ostafrika. Und das darf man nicht brechen, weil es anthropologisch die Eigenart des Heidentums ist, der Kultur. Und wir sind so froh, dass im Evangelium ganz klar gesprochen ist, was die Würde eines Menschen ist. Und da kommt es zum Konflikt, und das wird auch bei uns so sein, dass wir sagen, nein, wir haben eine andere Kultur. Nach der Schöpfungsordnung gibt es für uns nur Mann und Frau. Wir kennen manche Nöte, aber wir wissen, dass Jesus auch heilen kann. Aber ob man das überhaupt noch sagen darf? Und wissen Sie, Jesus ist der große Schöpfer der Welt und der Erhalter der Welt. Und wir wissen, dass er auch die Lebensordnungen uns gegeben hat. Und es gibt nicht eine Lebensordnung, die schädlich ist für unser Leben. Im Gegenteil, jede Sünde macht uns unglücklich. Es gibt keine Sünde, die dein Leben reich macht. Darum ist so wichtig, Dass die Finsternis dagegen kämpft, das verstehen wir. Aber wir wissen, dass Jesus uns die Befreiung des Lebens schenkt und die Freude des Lebens. Und dass wir das haben können und auch leben können, dass er das Licht der Welt ist. Dass das Licht der Welt sich ausbreitet, wer ihm nachfolgt. Während die Fußstapfen von Jesus tritt, so eindeutig gesagt, tritt in die Fußstapfen von Jesus. Er ist vorangegangen und hat dir den Weg gewiesen in allen wichtigen Lebensfragen. Und du kannst im Lichte stehen. Der Ahnenkult auf Madagaskar hat mich erschüttert. Die Christen haben alle die heidnischen Sitten übernommen. Da muss jedes Jahr der Leichnam der Vorfahren ausgegraben werden, wieder neu eingegraben werden. Das ist eine heidnische Sitte und die haben die Christen einfach beibehalten, was von Unsinn. Als ob man eine Leiche nochmal ausgraben müsste. Wenn Sie mal das forschen, was alles an Finsternismächten da ist, lassen Sie es sich mal erzählen. Der Spiegel schrieb vor ein paar Jahren, es gibt keinen Markt in Afrika, wo nicht Menschenfleisch verkauft wird zur Stärkung deiner Kraft. Die unheimlichen Sache des ganzen unheimlichen Finsternis der Welt, aber wir sehen die Finsternis auch in unserer Kultur auf schlimmste Weise bis hin, und das ist der schlimmste Geißel von Afrika, auch die Korruption, die bei uns sich wahnsinnig ausbreitet und die Verleumdung mit Lügenreden andere kaputt zu machen. Die Finsternis kämpft dagegen, aber Jesus das Licht. Und wer in dein Licht tritt, der erlebt das und erfährt das. Jetzt das Letzte noch, lass das Licht von Jesus durch dein Leben hindurchleuchten. Leider ist das Wort aus der Bergpredigt oft missverstanden, dass wir das Licht der Welt sind. Wir sind Tranfunzeln. Wir sind nicht das Licht der Welt. Und ich muss manchmal lachen, wenn Leute sagen, wir Christen sind das Licht der Welt. Wir sind für unsere Mitmenschen oft ein Ekel. Wir sind auch für unsere Mitmenschen Heuchler, die es uns gar nicht abnehmen, dass wir es ernst meinen. Und darum hat Jesus was ganz anderes gemeint. Lass das Jesuslicht durch dein Leben durchscheinen. Da wirst du nie dran vorbeikommen, zuerst zu sagen, ich bin ein sündiger Mensch. Das Wort Sünde, das ist heute nicht gängig, ja, weil wir es leugnen. Aber das ist die Wirklichkeit meines Denkens von morgens bis abends, dass ich ein sündiger Mensch bin. Aber Jesus uns begnadet und in solchen Menschen ein neues Werk beginnen will, eine Neugeburt machen will. Und das dürfen wir den Menschen erzählen. Ich bin sehr vorsichtig, ob man das an uns wirklich absehen kann. Eine Frau hat zu mir mal gesagt, ich sehe so schön aus, das ist ein Wunder, weil Jesus in mir wirkt. Da habe ich gedacht, Vorsicht, wie es die anderen beurteilen. Sondern, dass das so sein, Gnade und Liebe, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Keuschheit, dass wir das wirken können in einer unheimlich dunklen Welt. Und die Menschen können uns eigentlich nur anklagen, warum hast du uns nicht klarer gesagt, dass allein Jesus die Rettung ist. Was denn sonst? Was denn sonst? Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Das ist das Ganze meines Lebens, dass ich es nur auf diesen Punkt bringen kann. Und dass wir damit rechnen, dass Jesus große Kraft und Macht hat, auch in unserem Leben. Ich bin das Licht der Welt, ja, Gott sei Lob und Dank. Sie dürfen auch wissen, dass jedes Wort der Bibel wahr ist. Ich kenne kein Wort der Bibel, das in unserer Zeit nicht wahr sein sollte. Warum auch? Kein Wort ist widerlegt. Aber es ist recht, kein Wort von Christus und seinem Bekenntnis. Wir dürfen das wissen, dass er der König und der Herr ist und dass er wiederkommt. Wir leben in einer ganz verrückten Zeit heute. Wir wissen gar nicht, was alles gelaufen ist in der Corona-Zeit. Wurde schon ganz früh angegriffen, auch hier von den Badischen Neuen Nachrichten, bloß weil ich hier einen Vortrag gehalten habe. Die Bibelkonferenz stellte sehr auf Rechtsstrahl. Ich weiß nicht, was rechts an mir sein soll. Sie wissen, dass wenn man heute für Dinge eintritt und sagt, ich bin gern, lebe gern für das und das, dass Sie dann ein Nazi sind oder was, machen Sie doch da nicht mit in dem ganzen Quatsch. Sondern bleiben Sie in einer verwirrten Welt ein Jesus-Zeuge. Sag, du, ich trete nur für eins ein, für Jesus. Ich habe auch nie verstanden, warum man sterbende Leute nicht besuchen durfte. Was kann man einem Sterbenden noch mitbringen an Todeskeimen, wenn er eh stirbt? Und mit allen Schutzeinrichtungen noch. Also ist alles so Unsinn, man darf das nicht einmal erörtern heute, man darf nicht mal drüber reden, was alles los war. Sie brauchen das auch nicht zu verstehen. Wir leben in einer finsteren Welt und da herrscht eine große Angst. Seien Sie ein Zeuge des Lebens und sagen Sie, ich habe das Leben ergriffen und ich weiß, wenn ich sterbe, falle ich in die offenen Arme von Jesus. und ich darf vor seinem Thron stehen und ihn anbeten. Ich habe eine Hoffnung und eine Zukunft. Was können mir denn die Menschen tun? Jesus, mein Heiland, Größeres gibt es nicht mehr auf ihren Dienst, und das auch Sterbenden und Kranken zuzurufen. Nur die Gnade von Jesus hält dich. Wir leben heute in einer unchristlichen Zeit. Ist oft schwierig, weil weite Teile auch der Christenheit abgefallen sind. Darum ist auch die Schwindsucht in unseren Tagen so groß. Christliche Werte und Begriffe sind selten geworden. Wir wissen nicht, wie lange das noch geht, dass wir auch noch Vorrechte haben als Christen. Wir brauchen die Vorrechte der Gesellschaft nicht. Wir wissen, das, was kommt, ist eine antichristliche Zeit, wo der Mensch sich aufspielt als der Erlöser der Welt. Er wird die Welt erlösen, er will die Welt selber machen ohne Gott. Wir wissen, was rauskommt, Bestialität. Dass der Mensch ohne Gott zur Bestie wird, ohne Heiligung durch Gott. Das war ein Wort, das im Dritten Reich damals umging. Dass Humanität ohne Divinität zur Bestialität. Ohne Gott führt Humanität allein Menschlichkeit zur Bestialität. Und dass der Mensch dem anderen, ja, es geht weit zurück, wenn man das verfolgt, ganz großartig auch durch die Philosophen. Aber wir wissen das, und das Antichristliche wird das Schlimmste sein. Das Antichristliche geht tief hinein bis in die Christenheit. Antichristus, anti den geoffenbarten Jesus. Mein theologischer Lehrer, dem ich nicht gefolgt bin, hat im Auditorium Maximum Ernst Käsemann, dessen Tochter im Guerillakampf in Argentinien, Buenos Aires, für die Tupamaros gefallen ist als Kämpferin, damals für die Revolution in Lateinamerika. Der hat damals schon geschrieben im Auditorium Maximum, der Feind steht rechts. Theologisch hat er gemeint. Lassen Sie sich nicht verirren von den Parolen, wo wir hingehören. Wir sind Jesus-Leute. Das ist das schönste Wort, das wir sein wollen. Jesus in einer antichristlichen Zeit, und die Pforten der Hölle können die Jesus-Gemeinde nicht überwältigen. Und das Herrliche, dass es in dieser Zeit, und das ist so schön, mir für die Lahö, da gibt es auf einmal Kernpunkte, wo auf einmal fast urchristlich nochmal die Gegenwart von Jesus Christus da ist. Wo wir aufatmen, gestärkt werden. Ich wünsche es Ihnen auch, dass Sie es daheim finden. Gesellen Sie sich dazu, wo die Jesus-Leute sind, die an seinem Wort bleiben in einer antichristlichen Zeit. Aber weil Christus für uns alles ist, ohne ihn sind wir nichts, null und nichts. Er gibt uns Leben, er erhält uns, er ist unser Friede. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, wird das Licht des Lebens haben. Auch wenn die Finsternis im Trotzen wütend schnaubt, so sagt Blumhardt. Auch wenn die im Trotzen wütend schnaubt, seien Sie fröhlich, gehen Sie Ihren Weg mit Jesus. Herr, wir wollen dir danken, dass wir dein Licht haben, dass dein Evangelium dein Licht uns so klar sagt. Wir danken dir auch für so viele Zeugen, die uns das vorgelebt haben, dieses Licht deines Evangeliums, dein Licht, das größer ist als alle Lichter dieser Welt. Wir dürfen in deinem Licht stehen, auch in all den Dunkelheiten unseres Lebens, und du machst unseren Weg, wird hell. Denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Danke, dass du das wahr machst. Wir bitten dich jetzt für die Kranken, für die Angefochtenen, für die seelisch Kranken, für die Mutlosen, für die Einsamen. Und gebrauche uns, dass wir auch in der Finsternis unserer Tage ihnen dein Licht zeigen dürfen, durch dein Wort. Amen.